Deutschlandfunk Kultur Literatur.
Ein neues Heft einer intellektuellen Zeitschrift erscheint in der Regel unter Anteilnahme eines kleineren Teils der Öffentlichkeit. Zumal, wenn sich dieses Periodikum mit dem reizvollen, aber nicht umstandslos verständlichen Titel Zeitschrift für Ideengeschichte großen Themen in essayistischer Zuspitzung widmet. Der Autorität, der Wahrheit, dem Feminismus, der Apokalypse und den Idioten, aber auch der Sitzung. Das neue Heft der Zeitschrift für Ideengeschichte widmet sich dem Kleingedruckten, also den Fußnoten, den AGB, den allgemeinen Geschäftsbedingungen, dem Impressum, den Beipackzetteln, Förderrichtlinien, Geschäftsberichten. Der anderen Seite der großen Ideen also, die den Lauf der Zeit prägen. Jener Seite, die wegen der Bleiwüste und der unerbittlichen Sachlichkeit gern übersehen und selten gelesen wird. Ideen werden groß gedruckt, Ausführungsbestimmungen klein. Diesem neuen Heft über das Kleingedruckte bereitete die Zeitschrift für Ideengeschichte Ende Februar einen großen Bahnhof und lud zu einem Abend ohne Ideen in das Berliner Wissenschaftskolleg, einer außeruniversitären Forschungseinrichtung, die mit 5 weiteren kulturellen Institutionen die Zeitschrift im C.A. Beck Verlag herausgibt. Der Abend ohne Ideen lockte ein großes Publikum an, nicht zuletzt, weil ein Auftritt von Reinhard Götz, Büchner-Preisträger von 2015, angekündigt wurde. Von Götz, der sich einst in Klagenfurt beim Bachmann-Wettbewerb die Stirn mit einer Rasierklinge aufritzte, der den Punk besang und den Techno, der den loslabernden Kulturbetrieb belauschte und im Roman Johann Holtrup einen deutschen Manager als Getriebenen zeigte, von diesem Götz war, schmerzlich für seine zahlreichen Anhänger, seit langem nichts mehr zu sehen gewesen. Der Abend ohne Ideen war also einer mit Prominenz und Publikumsandrang und die Erwartungen wurden nicht enttäuscht. Bevor Reinhard Götz sprach, trat Stefan Schlack, der Redakteur der Zeitschrift für Ideengeschichte, an das Mikrofon. Er erzählte in seiner leicht gekürzten Einführung, wie das von Florian Meinl und Carlos Spörhase herausgegebene Heft zustande kam und wie überrascht der Redakteur, der Staatsrechtler und der Literaturwissenschaftler waren, als der Artikel von Reinhard Götz eintraf.
Liebe Barbara, liebes Publikum, liebe Autorinnen und Autoren der Zeitschrift, liebe Mitstreiter der Ideengeschichte, liebe Mitstreiter der Redaktion, lieber Carlos Spörhase, lieber Florian Meinl, lieber Reinhard Götz. Geist und Seele, das sind mir sehr ideenhistorisch wertvolle und vertraute und opake Vokabeln. Als Redakteur muss ich das gleich redigieren und sagen, ich bin geschäftsführender Redakteur einer Zeitschrift und ich betone das aber dann doch mit einiger Gravitas, da für den Binnenkosmos unserer Zeitschrift bin ich so etwas wie der Gralshüter des Kleingedruckten. Was mir hier an diesem Abend hoffentlich, an dem wir unsere Frühjahrsausgabe der Zeitschrift vorstellen, die schwache Legitimation verleiht, ein ganz paar Worte zu sagen. Die Bühne gehört den Autoren nicht nur in der seligen Suhrkamp-Kultur, das ist das Gesetz der Schlagzeile, der Überschriften von morgen, die wir über einen Abend ohne Ideen am Wissenschaftskolleg, aber mit Reinhard Götz, jetzt parallel auf Twitter, heute Abend im Netz, übermorgen in den Zeitungen und übermorgen im Archiv der Jetztzeit lesen werden. Gralshüter des Kleingedruckten, das klingt jetzt doch sehr hochgestochen. Also konkret heißt es, dass ich redigierende Dienste leiste im Keller unserer Autoren, Fußnotenblattbügle und das Stylesheet der Zeitschrift stets unter dem Arm trage, wie ein guter Bundesrepublikaner das Grundgesetz. Wenn ich als letzte Generation, die das Glück hat, eine Papierzeitschrift redigieren zu dürfen, mich hier so sehr exklusiv an das Kleingedruckte der Zickkette, ja, auch da musste gleich meine Redigierhand zucken. Präzise müsste ich sagen, ich arbeite im Korridor des Kleingedruckten, denn der eigentliche Hüter des Kleingedruckten ist der famose, schon zu Recht mit Ruhm und Ehre von der Rektorin bedachte Dr. Ulrich Nolte, dem Autor zur Linken sitzend. Der mit seinem Team in München-Schwabing im Lektorat der Zeitschrift dafür sorgt, dass punktgenau und fristgerecht jedes Vierteljahr eine neue Ausgabe der ZIK erscheint und jede originelle Idee noch der Redaktion zugeschrieben wird, obwohl sie meistens auch, sagen wir, aus Schwaben kommt. Aber damit sind wir schon bei einer ganz wichtigen Türsteherlektion und Logik des Kleingedruckten. Hinter jedem Kleingedruckten öffnen sich neue Fenster des Kleingedruckten. Ich selbst bin in der Fertigstellung unserer Ausgabe auf der Hinterbühne dem Phantom des Kleingedruckten nie so nahe gekommen wie in dem kleinen Punkt, mit dem Reinhard Götz in seinem Protokoll der Assoziativität und Materialität, also Sie merken schon, wenn eine schöne Poetensprache einen Redakteurstext durchbrechen, die letzten vier Worte waren von Ihnen, oben auf der Seite 11, oben in der oberen Leerzeile und unten in der letzten Zeile auf Seite 14, wo die Leerzeile eben auf die letzte Zeile fällt, ist auch ein Punkt zu sehen. Sie können das später mit Ihrer Lupen-App auf dem iPhone kontrollieren. Im typografischen Satzbaukasten mit Dr. Noltes Assistentin nach so einem Punkt zu suchen und handwerklich Sorgfalt dafür zu tragen, dass er bis zur Drucklegung auch nicht wieder verschwindet. Dieser kleine radikal-philologische Roland-Reuss'sche Einbruch in die ZIK, das sind die glücklichen Stunden, die die Arbeit im Kleingedruckten bereiten kann. Wir halten morgen hier am Kolleg unsere jährliche Redaktionssitzung ab und die Redakteure und Redakteure, viele von euch habe ich im Publikum schon gesehen, konzipieren gerade schon fleißig und konspirieren über neue Heftideen. Und wenn ich allein hochrechne, welchen schönen Publikumsandrang ein Abend ohne Ideen nach sich zieht, mit der bleiwüsten Warnung, das Kleingedruckte, Verlagsleute sagen, das ist ein catchy Titel, dann sollten wir vielleicht eine eigene Zeitschriftenausgabe, die Leerzeile, planen. Das ist das intellektuelle Stichwort der Stunde. Das beschreibt die geistige Situation der Zeit. Da versteckt sich der lang erwartete Berlin-Roman. Unboxing. Nun ja, im imaginären Protokoll dieses Abends steht, dass es nicht allein das Erscheinen einer neuen Ausgabe der Zeitschrift ist oder die Performance des gestaffelten Grußwortes als besondere Ausdrucksform des Kleingedruckten, der sie alle in so schöner, erstaunlicher Zahl gefolgt sind und die Peripherie Westberlins hat reisen lassen, sondern das Ereignis und die Freude, einmal wieder einen Text von Reinhard Götz zu hören. Geht gleich los. Daher nur noch eine oder zwei Fußnoten. Ich habe Credit to Götz in der Antike der Nullerjahre geblättert, im Frühjahr 2007, in der ersten Ausgabe unserer Zeitschrift mit Mussolini im offenen Wagen auf dem Cover, vergriffen, einer Löwin im Arm und einer Melone auf dem Kopf, Titel Alte Hüte, Idee von Meister Rolf, um die Legende nachzuprüfen, dass die Zeitschrift eine lose Liaison unterhält mit großen Begriffen oder noch großmäuligeren Ideen. Also das zu bestreiten wäre wohl komplett sinnlos. Begriffe, Bilder, Figuren, Stile sind geschichtsmächtig. Das ist fast so etwas wie eine Geschäftsgrundlage für uns Ideenhistoriker. Und auch wir haben diese historischen Energietreiber, diese großen semantischen Dinger plakativ ausgeflaggt und zu Titeln einzelner Hefte erklärt. Autorität, Abgrund, Wahrheit, Idioten. Aber die Skepsis, dass sich Wirklichkeit in großen Texten, Manifesten, Präambeln kristallisiert, auch die hat die ZIK als Korrektorat von ihren Anfängen begleitet. Wenige Tage nach seinem 100. Geburtstag erlaube ich mir, an den furiosen politischen Wissenschaftler Wilhelm Hennis zu erinnern, Ex-Fellow dieses Hauses, der in der ersten Ausgabe unserer Zeitschrift in einem Gespräch über das Prinzip Wirklichkeit an Arnold Brecht erinnerte, den preußischen Beamtendenker und Erfinder der gemeinsamen Geschäftsordnung der Reichsministerien. Zitat Hennis, erster Absatz, Seite 62, Heft 1.1, alte Hüte. Um eine Geschäftsordnung zu schreiben, muss man kein sturer Pedant sein, sondern Fantasie entwickeln. Diese Ernstnahme und das konzentrierte Studieren von Geschäftsordnung verbindet Hennis mit Florian Meinl, einem unserer Heftherausgeber, dem Staatsrechter aus Göttingen, wunderbaren ZIK-Mitstreiter und redaktionellen Betreuer des Textes von Reinhard Götz, die vielen Ämter von Florian hier in aufsteigender Reihenfolge protokolliert. Im Binnengespräch der ZIK führt genealogisch ein direkter Weg, also von Arnold Brecht über Hennis, Meinl zu Reinhard Götz. Klage. Das Prinzip Wirklichkeit, Samstag, 10. März 2007, Berlin. Ich habe das politische Denken, das zirkumspektive Denken genannt, um sich herumschauend, rückwärts und vorwärts, nach links und rechts. Alles Bedenken bitte nicht vergessen. So Wilhelm Hennis im Gespräch mit Stefan Schlack in der Zeitschrift für Ideengeschichte, die ich bei Pro Quadratmeter gekauft habe. Zirkumspektives Denken eines aristotelischen Seelenhistorikers. Wir überspringen jetzt Wolfgang Tillmann und die Pet Shop Boys und der Blog geht weiter und geht zum letzten Absatz. Später Michi, Grill, Disco, Berghain, Kathedrale der Verstörung, die nur Erahnbarkeit des Raums, der Wahrheit, Rise from Your Grave, DJ Harrys Hymne, Junior Boys live gesungen und draußen in der Luft die Vögel. Zirkumspektives Denken eines Seelenhistorikers aus Berlin-Mitte. Das nur kurz als Randmarginalie notiert, weil das Glück, mich im Impressum des Zeitgeistes, mich in das neue Impressum des Zeitgeistes gebombt zu haben, in unseren Aufmachertext von Reinhard Götz, mir dieses Mal, anders als so viele, die ich heute im Publikum erspähe, Kaube, Uslar, Mano, Surkamp, ich habe sie nicht erspäht, ich habe es vorhin notiert, mir nicht abhold war. Und auch, weil ein jüngerer Kollege aus der Presse, Zeit Online, mich im Vorfeld ein wenig irritiert fragte, warum Götz jetzt ein so professoral gediegenes, ich hörte heraus, ausgeruhtes Blatt mit scholastischem Langnamen zur Benutzeroberfläche seines Auftritts gewählt hat. Das war schon ein kleiner Stich. Ich weiß nicht, ob der Kollege da ist, eben ein altes Redakteursherz. Und ich wollte erstmal reflexhaft sagen, das hatte schon mal gemacht. Schillerrede, kurz vor der Apokalypse, Jahrgang 8, Heft 1, Frühjahr 2014. Nur damals hat die Redaktion nicht ganz so sorgsam über die Autorität der Leerzeile gewacht. Wofür ich hier noch einmal kleingedrückt, lieber Reinhard Götz, sehr um Nachsicht bitte. Letzte Leerzeile zur Irritation der Erstbegegnung mit einem Götz-Text. Die normativen Flötentöne, die die Motivation der Zeitschrift für ein Heft über das Kleingedruckte begründeten, sind hoffentlich subkutan systematisch deutlich geworden. Die ZIG als etablierte Antidiskriminierungsagentur für marginalisierte, randständige Texte im Schatten der Aufmerksamkeit. Register, Fußnoten, Alarmanlagen, Förderrichtlinien, europäische Bananenverordnungen. Soweit nicht ungewöhnlich, soweit alles nach Plan, soweit stimmt die Buchrechnung. Das Drehen am Vorzeichen, die Positivierung negativer Bilanzen, aus Entfremdung wird Entzweiung, gleich Freiheit, das ewige Spiel der Umkodierung, das die Ideengeschichte nicht nur entlang der Hegellinie am Laufen hält. Aber so freudig wie im ersten Grundgestus, und ich kann mich da an nächtelange Mails mit Florian und Carlos erinnern, denkfaule, kommode Bürokratiekritik technokratisch umarmten, das beschreibt so die Take-Off-Phase des Heftes, so unheimlich wurde uns mit der Zeit das Kleingedruckte. Wir suchten, anders formuliert, die Urform des Kleingedruckten, den Beipackzettel, der uns über die Risiken und Nebenwirkungen des Kleingedruckten informiert. Nur weil die Texte diskret aufscheinen, sich ins Kleid der Sachlichkeit hüllen, die Bühne und das Rampenlicht scheuen, heißt es ja nicht, dass sie nichts anderes im Schilde führen als die Verwaltung der Dinge und die Aufrechterhaltung der lieben Ordnung. In Fußnoten wird genauso viel getrickst, wie in Schlagzeilen, Geschäftsordnung bieten ausgezeichnete Verstecke für Politisierung. Hier muss ich jetzt ganz schnell abbiegen an der Ampel, denn sonst würde ich den Titel unseres Abends ohne Ideen Lügen strafen, denn hier ist der Punkt markiert, wo die ideologische Dimension unseres Themas aufblitzt, das Kleingedruckte hinterrücks nun doch Etikettenschwindel bei der Einladung zur Idee wird. Vielleicht lässt es sich so auf den ganz schwachen weltanschaulichen Nenner bringen. Es zeigte sich bei der Verfertigung des Heftes für die verantwortlichen Herausgeber und für mich als Stallburschen der Zeitschrift immer mehr, dass wir den Realismus, den wir dem Kleingedruckten erst generös zugebilligt haben, nicht beim Nennwert nehmen können. Das Kleingedruckte ist relativer Realismus. So ungefähr hatten wir gerade die Welt mal wieder geordnet, als Götz Text, Bericht, Protokoll, whatever, in der Redaktion einschlug. Titel: Absoluter Idealismus. Barbara, ich kann bei der Rektorin und Rheinländerin am Aschermittwoch eigentlich nur um letzte närrische Absolution bitten, eine Veranstaltung am Wissenschaftskolleg als Abend ohne Ideen in der Headline auszuflaggen, in dem ein Autor gefeatured wird, der einen Beitrag absoluter Idealismus eingereicht hat. Also geht's noch? Absoluter Idealismus, das ist philosophiegeschichtlich einmal brav und seriös und gediegen. Verschlagwort ja keine Idee, das ist ein gigantischer Ideenkomplex. Tübinger Stift als Wolkenkuckucksheim, Hegel, Hölderlin, Schelling im Quadrat hoch drei, reinster Stoff ungestreckt oder weniger mit deutschem Geist als mit Reinhard Götz, beziehungsweise einen raffenden, ordnenden Personenregisterversuch aus seinem Text in unserer Ausgabe gesprochen. Absoluter Idealismus ist, also jetzt kommt keines Register dazu, Kronauer, Snowden, Kopetsch, Scholleck, Achternbusch, Knausgard, Uelbeck, Rutschki, Scheel, Degens, Rand, Klein, Runi, Taulin, Maron, Telkamp, Westbam, Surkamp, Trump, Reichelt, Döpfner. Crescendo. Absoluter Idealismus als Maximalirritation aller unserer Legenden über das Kleingedruckte. Aber da es im absoluten Idealismus ja kein Außen gibt und um den AGBs und den Kritikgeboten des Betriebes wenigstens ein wenig Folge zu leisten in einem Heft über das Kleingedruckte, kam uns die Idee irgendwann, ob unser Autor nicht über die Ausgabe als erster Leser, Kritiker im kleinen Kreis berichten möchte. Und ich habe mich sehr gefreut, lieber Herr Götz, als wir dann irgendwann, ich glaube vor Weihnachten, miteinander telefonierten, dass Sie gleich so sagten, oh ja, warum nicht, und dabei waren. Los geht's.
Das war die leicht gekürzte Einführung von Stefan Schlack, dem Redakteur der Zeitschrift für Ideengeschichte, in den Abend ohne Ideen. Schlack rollte den roten Teppich für Reinhard Götz aus, der dann ans Pult trat und erst einmal einiges um sich herum wegtrug, um Platz zu haben für seine zuweilen expressive Gestik.
Soziale Energie, ein huschendes Schreiben, ein flatterndes Denken, wovon man träumen würde, mit leichter Hand hingeworfene Skizze der Situation, in der wir hier sind, versammelt, um das Erscheinen dieses Hefts zu feiern. Sehr geehrte Frau Rektorin, lieber Herr Schlack, meine Damen und Herren, das Bild einer Gesellschaft der Denkenden, jeder Kopf eine präzise erfasste Individualität, ein Umriss, eine Farbe, ein van Dyckscher Lichttupfer an der richtigen Stelle, ein Kopf daneben, ein anderer dahinter, immer noch mehr Köpfe und Körper, alle in ihrer Einzigartigkeit und zugleich als Kollektiv der hier Versammelten gezeigt, das Publikum, das auf den Stühlen nebeneinander und hintereinander sitzt, Vorfreude und Erwartung ausstrahlt, ein Leuchten insgesamt, das von diesem Bild ausgeht, ähnlich wie von den sozialimpressionistischen Szenen auf den Gemälden von Adolf Menzel. Man könnte sich auch eine Fotografie von Thomas Struth vorstellen, nach Art seiner Museumsbilder. Dass die Romantik dieses Augenblicks erfasst, das Funkeln und Sprühen der Situation sichtbar macht, Eröffnung, Lesung, Konferenz, Premiere, Impulsvortrag, das von ihrer Alltäglichkeit zugleich normalisiert, fast zum Verschwinden gebracht wird. Zeitschrift ist soziale Energie. Das ist es, was Zeitschriften so attraktiv macht, die hohe Dichte an sozialer Energie. Menschen zusammenzubringen und aufeinander zu konzentrieren in der abstrakten Weise, wie in diesem Heft, für das die Herausgeber Florian Meinl und Carlos Spörhase um das Thema das Kleingedruckte herum 17 Autoren in Gestalt ihrer Texte versammelt haben, aber eben auch ganz real, so wie jetzt an diesem Abend hier, wo die Leute in einem echten, nicht so sehr großen Raum des Wissenschaftskollegs zu Berlin live zusammengekommen sind, um das Erscheinen dieses Hefts zu feiern, die Mitglieder beteiligter Institutionen, Schreiber, Leser, Wissenschaftler, Journalisten, die hier aber nicht Texte aufnehmen, sondern Menschen sehen und erleben wollen. Was sind das für Leute? Wie reden sie? Wie bewegen sie sich? Wie schauen sie aus und was haben sie an? Wie also drückt ihr körperliches Sein, ihre Kleidung und ihr Habitus das aus, was sie gedanklich sind? Wie steht das im Verhältnis zueinander? Wie passt es zusammen? Es ist die Freude am Geheimnis von Autorschaft, gerade auch von kollektiver Autorschaft, die auch neue Leute zu den miteinander schon Bekannten hierher bringt, mit der Frage, was ist das für eine Gruppe von Menschen, die sich um die Idee der Zeitschrift für Ideengeschichte versammelt hat. Maxim Biller, der in seiner Zeitkolumne über den Linden seine Leser immer wieder an dem Experiment der Exkursion in unterschiedlichste soziale Welten Berlins hinein und dem der Begegnungen dort teilhaben lässt, wofür man ihm dankbar sein muss, hat jetzt in der neuesten Kolumne einen Abend im Restaurant des Wissenschaftskollegs zum Thema Erinnerungskultur in der für ihn typischen Mischung aus Distanz, Herzlichkeit und bösem Blick beschrieben, eine tolle Skizze, die nur leider seine Gastgeber so gemein verzerrt auftreten lässt, dass ein maximaler Effekt der Attraktivität für den Leser, der nicht dabei war, entsteht. Und bei mir die Frage, ob man diese Art faszinierender Kulturbetriebsreportagen nicht auf eine nettere, vielleicht auch wahrhaftigere Art betreiben könnte, ob es wirklich so viel langweiliger wäre, wenn die auftretenden Leute weniger vergiftet, mehr so beschrieben werden würden, wie sie selbst sich sehen wollen. Denn das ist die Perspektive der Beobachtung im Augenblick der sich ereignenden Begegnung selbst. Das wird von den Körpern initiiert, die auf Körper reagieren. Dieses Dabei-Dabei-Sein bewirkt die Abschwächung bösartiger Geistesblitze von Verachtungsintuitionen und verpflichtet einen darauf, von nachträglichen Gehässigkeiten abzusehen. Es muss nicht dümmer sein, das Feiern zu feiern, in echt, im Text, in dieser Rede. Wahrscheinlich ist es wirklich so, dass all das, was sich heute Abend hier an Begegnungen und Gesprächen insgesamt ereignet, an Austausch und Anregungen, tatsächlich genauso wichtig ist wie das Faktum dieses Hefts, die Tatsächlichkeit, dass es dieses Heft als echtes Druckwerk gibt. Je abstrakter das Produkt in seiner Essenz, Text, Gedanke, Forschung, Idee, umso wichtiger ist das soziale Ereignis, das es in die Welt hinauszutragen hat. Deshalb ist der Literaturbetrieb, ähnlich wie der Wissenschaftsbetrieb, von einer solch immensen Vitalität. Beider Aktivitäten leben aus der inneren Hysterieenergie, die der Geist in jedem Aktivisten braucht und hervorbringt, wenn schriftliche Dokumente dessen entstehen sollen, was die Sprünge der Gedanken, die schauhafte Vielfalt von gleichzeitig eingesehenen Aspekten im Augenblick des Verstehens einer Sache, die kaskadenhafte Folge von explizierenden Schritten der Darlegung von Argumenten, die diese Augenblicke von Erkenntnis nachvollziehbar machen, was geistige Arbeit in ihrer ganzen Wirrheit und Irrheit zugleich hochrational als Praxis ist, Textproduktion, das kleingedruckte Schrift. Davon handelt mein Text hier, Abstrakter Idealismus, Bericht. Man muss im Zustand der Hysterie sein, um Texte schreiben zu können, die das wirklich sagen, was einem vorschwebt. Völlig überwertig besessen von Ideen, Worten, Konzepten, Details des Sprachlichen, den Feinstabwägungen von Ober- und Untertönen des Geschriebenen. Nein, es klingt noch nicht genau so, wie es klingen sollte. Irgendetwas fehlt noch. Was ist falsch? Wo wird zu dick aufgetragen, zu penetrant insistiert, zu lange abgeschweift? Wo wird zu poetisch verkürzt gesprochen? Wo zu commonsenshaft alltäglich? Die Sprache ist allergisch gegen jede Art von Programmatik, will nicht aus sich heraus strahlen, sondern ihrer Sache, der Aussageabsicht ihres Nutzers dienen. Zugleich ist sie monströs von sich besessen, zieht alle Aufmerksamkeit dessen, der sich ihr zu sehr nähert, auf sich. Das sind die extrem gegensätzlichen Kräfte, denen man unter dem Hochdruck des Schreibens in jedem Moment den nächsten richtigen Satzteil, das nächste Wort zu finden, ausgesetzt ist. Man muss quasi im Wahn sein, um all das mitzuhören, was die Sprache aus sich heraus will, um erkennen zu können, wann man dem folgen, wann sich ihm widersetzen muss. Ein huschendes Schreiben schwebete mir vor, ein flatterndes Denken. Und Ihr Spezialgebiet? Euphoria abstrakt. Deshalb bin ich heute Abend hergekommen, um mich in den Trubel des Konkreten zu stürzen, das Ich als Zweck, sich selbst zu widerlegen, sich frei zu machen von sich selbst, die funktionale Äquivalenz zu erleben von Konzentration auf Text und den Fun des Kollektiven, durch Teilhabe am Dabeisein, Mitmachen, Dazugehören. Oh yeah! Deshalb fand ich die Idee so attraktiv, alle Texte dieses Hefts zu lesen, um es Ihnen hier in einer Art öffentlicher Blattkritik vorzustellen. Text für Text, das war der Plan. Und dann ist diese Absicht durch die Fülle der Anregungen, die jeder einzelne Text auslöst, in etwas Allgemeineres übergegangen. Es hat sich die Struktur dessen vorgedrängt, was das Genre Zeitschrift im Gegensatz zur Abhandlung, zum Roman, zum Resultat der Bemühungen eines einzelnen Autors also für eine Art von facettenreicher Anregungsmaschinerie ist. Es geht nicht darum, das Ganze durchzulesen. Es geht um Einladung, um Blättern, um Attraktivität von Namen, Signalbegriffen, Jahreszahlen, auch von Bildern, die punktuell immer wieder ein Gefühl von Interessantheit vermitteln, einen Anstoß bewirken. Ah, aha, ja. Auch das Geschäftsmodell von Zeitschrift basiert auf dieser äußerlichen Attraktivität, dass auch im Nicht-Abonnenten irgendein Detail den Impuls auslöst, das brauche ich, das muss ich kaufen. Dem hier zu folgen, welche Vernunft in der Fahrigkeit dieser Art Normalbenutzung einer Zeitschrift liegt, etwa gute 30 Minuten, diese kleine Präsentationsgeschichte hier. Also schaut man da hinein, liest hier einen Anfang, da mittendrin ein Textstück, neben einem Bild, das heraussticht, Hans Magnus Enzensberger, wie man ihn noch nie gesehen hat, ein Innenbild, ganz hinten, ein Innenbild lieblichster Jünglingshaftigkeit. Copyright Deutsches Literaturarchiv Marbach. Schade, dass es dieses Bild der Frühe, fröhlich, unfassbar attraktiv, nicht auf die Titelseite des Bildes, des Hefts geschafft hat. Denn das wäre schön gewesen, unendlich viel schöner als die hochverdiente, fürchterlich angezogen und fürchterlich dreinblickende Supreme Court Richterin Ruth Bader Ginsburg, die all das Bedeutsame, was sie geleistet hat, zum Zeitpunkt der Aufnahme der Fotografie ja leider schon geleistet hat, während auf dem Gesicht des jungen Hans Magnus Enzensberger alles Versprechen ist, ein Mönch kommender Heiterkeiten, auch tief und ernst im Wissen seiner zukünftigen Sendung. Wobei es sicher viel aufregender wäre, mit der obersten Richterin Ginsburg zu reden, als mit dem vielversprechenden jungen Enzensberger. Junge Menschen sind nicht interessant durch das, was sie sagen, sondern durch das, was sie sind. Sie wissen neue Dinge, die sie zeigen, aber nicht benennen können. Deswegen gebietet es die Diskretion, sie nicht auf das hin zu verhören, was in ihnen implizit und sichtbar, aber eben nicht verbalisiert an Interessantem vorliegt. So befragt, schauen sie banaler aus, als sie wirklich sind. Diese Beobachtung verdanke ich der neuen Serie von Moritz von Uslar im Zeitfeuilleton Dialog mit den jungen Leuten, die in den ersten Folgen auf dieses Problem zu wenig eingestellt gewesen ist. Das ist ja überhaupt das heuristische Prinzip, dass irgendeinem Erleben, auch dem einer Lektüre, die Gedanken entspringen, die Erkenntnisfreude das Protokoll veranlasst. Das generiert die Form Bericht. Dann war ich da, da ist mir das eingefallen, dann da und da, da habe ich das gedacht, dann das und das gelesen und so weiter. Das gibt diesen Swada-Speed, das Ineinander von Erkenntnis und Erlebnis, Gedanke und Geschichte, die für mich immer noch schönste Textidee loslabern. Sich zur Attraktivität des Bildlichen ganz zu bekennen, scheint für Wortmenschen schwierig zu sein. Die Wirkung von Bildern ist so unendlich viel stärker und direkter als die von auch noch so kräftigen, großen, einfachen Worten. Und die Brechung im Gegenteil, die jedes Wort vornimmt und aktiviert, eines meiner liebsten Worte, jedes Wort den Gegensinn erregt, es ist lustigerweise von Goethe, hier auf meinem Fotobuch, 11. September.
Wo bin ich?
Also auf einem Bilderbuch der widersinnige Wahlspruch in Worten hintendrauf. Etwas Ähnliches hat in der Welt der Bilder kein Äquivalent. Es gibt kein Bild, das kritisch ist, das das Gezeigte abwehrt. Das Bild feiert, was es zeigt. Und der Stress, der davon ausgeht, wenn einem Bild irgendwelche Aussageabsichten zugewiesen werden, in schriller Kollision mit dem Gesetz des Bildes, das sich dem verweigert, erzeugt im Betrachter ein Unbehagen, ein Antigefühl, ein Wegschauen wollen und sich abwenden von dem Ding, das dieses Bild zeigt. Der intellektuelle Tumult, über den die Wortwelt Attraktivität generiert, bewirkt im visuellen Abscheu. Deshalb liebe ich die Optik der Zeitschrift Sinn und Form, deren Leser ich leider nicht bin, mag auch gern die etwas weniger extrem schöne, aber immer noch ziemlich schöne Optik des vielgelesenen Merkur und liebe die Coverbildpolitik von Wetter, hier das frühe Wetter, noch schöner als das heutige, hier das heutige, immer noch ziemlich schön, wo das kaum je uninteressante Personal dieser Zeitschrift seinen definitiv maximal attraktiven Auftritt bekommt und fürchte, leider muss ich es sagen, die Bilder auf den Covern der Zeitschrift für Ideengeschichte. Es ist das Nichtgedruckte, das aus der Spannung zwischen den Bildern und dem sie umgebenden Kleingedruckten entsteht, was die rätselhafte, einfach nicht vergehende Faszination ausmacht, die von der realen Materialität von Gedrucktem ausgeht, am allermeisten, allerschönsten und alleralltäglichsten auf den Seiten der Tageszeitungen. In meinem Text, hier im Heft, wird das ausgiebig gefeiert. Es geht um das Ganze einer großen Zeitungsseite von etwa 40 auf 57 Zentimetern, eine extrem angenehme Standardgröße, die von der Frankfurter Allgemeinen, der Süddeutschen, der Zeit und der Welt benutzt wird. Und es geht dann um die auf dieser großen Zeitungsseite kombinierte Mischung von Bild und Wort, große Bilder, um die herum große Buchstaben stehen. Man sieht die Schönheit großer Buchstaben und die Schönheit einzelner Worte, die in inhaltlich freiem, quasi poetischem Bezug zu den Bildern stehen, die ihrerseits vom Grauwert des kleingedruckten Textes, der Flächigkeit der sie umgebenden Textsäulen sich abheben, dem auf geheimnisvolle Art korrespondieren, die sich erst erschließt, wenn man an das Bild der ganzen Zeitungsseite, die Textbild-Wortmixtur, so nahe herangeht, dass man nun lesend den Inhalt des von den kleinen Buchstaben konstituierten Textes aufnimmt und versteht. Bildunterschriften, Ressortbezeichnungen, Tag und Datum, Seitenzahl und eigener Name der Zeitung. All das geht auf kaum bewusst wahrgenommene Art ein in die aus allen genannten Einzelelementen kombinierte Gesamtanmutung, das von der Zeitungsseite selber nicht ausgesagte, nicht gedruckte, die Aura, die von dem Objekt Zeitungsseite ausgeht. Es ist ja eine vergehende Welt. Wir sollen die Sachen online lesen, wir sollen die Wahl nicht mehr haben, wir sollen uns alle ausnahmslos an das Verschwinden von Papier und Druckerfarbe und Druckerschwärze gewöhnen, an das Nicht-mehr-Dasein von diesen anfassbaren, großen, bunten Bildern, dem Unabänderlichen auch, der einmal gedruckten Zeitungsseite, denn es wird demnächst abgeschafft. Die Ankündigung von Springer-Chef Döpfner, dass es bei Springer bald keine gedruckten Zeitungen mehr gibt, hat wenig Empörung hervorgerufen. Jetzt ist er der Titelheld des gerade erschienenen Manager-Magazins vom März, der Scheinriese. Und dieser Artikel schafft es, auf 7 Seiten keine einzige Neuigkeit über Springer und Döpfner mitzuteilen, als wäre der Text von dem Chatbot ChatGPT geschrieben, nicht von dem Menschen Martin Noé, laut Impressum-Chefkorrespondent und der Redakteurin Christina Kyriasoglu. An 3 Stellen kommt das Wort Kokain vor, auf stumpf insinuierende, aber bestimmt rechtssichere Art, und der im April erscheinende neue Roman von Benjamin von Stuckrad-Barre. Die Tageszeitung Welt druckt schon seit einiger Zeit ihre Artikel, die oft viel interessanter sind, als es das snobistische Vorurteil gegen die Welt wissen will, vor allem im Feuilleton so irr über die Doppelseite hin gelayoutet, dass man die Zeitung mehrfach mühsam umfalten muss, um einen Artikel ganz lesen zu können, so als sollte auch noch den letzten Anhängern von der realen Zeitung, die die sogenannten Inhalte immer noch auf Papier gedruckt aufnehmen wollen, der Spaß an der Sache endgültig verleidet werden. Und Thomas Rabe, Chef von Bertelsmann, der mir immer schon wie eine Figur aus meinem Roman Johann Holtrop vorkommt, die Mischung aus Aspergscher Schizoidität, der verboten Konzentriertheit des Zahlenmenschen und Machtrauschwahn von Johann Holtrop, macht dasselbe wie Döpfner im Verlag Gruner und Jahr. Einstellen, abschaffen, verkaufen, vernichten. Sie tun, was das Geld will, im Imaginarium agieren, das Material abschaffen, die Menschen weglassen. Das soziale Leben unter Corona hat aber Werbung gemacht dafür, dass die reale Begegnung von Mensch zu Mensch durch Internetchats nicht ausreichend substituierbar ist. Es ist ein hoher Wert, als raumforderndes Körperwesen mit anderen material fassbaren echten Körpern einen Raum zu teilen, zusammen zu sein in einem Raum. Zur Erfahrung des Gegenübers gehört mehr als das Gesicht, das der Bildschirm des Computers ausreichend gut zeigen kann. Das reicht aber nicht. So wie die gesagten Worte in einem Gespräch nicht reichen, weil die begleitende Gestik einen so wichtigen Anteil am insgesamt Mitgeteilten hat. So braucht man zum Verstehen der anderen Menschen den realen Kontakt mit ihren realen Körpern. Und man kann dem von Corona erzwungenen Experiment, alles ins Virtuelle zu verlegen, nur dankbar sein, weil es die Grenzen des dabei Möglichen so überdeutlich sichtbar gemacht hat. In unserem Heft, das in seinen vielen historischen Bezügen eine wahre Feier der Materialität der Zeugnisse ist, wird der Siegeszug der immateriellen Publikation an rechtlich relevanter Stelle in seinen Folgen behandelt. Gesetze werden jetzt auch ohne die geltungsbegründende Papierpublikation durch elektronische Publikation in Geltung gesetzt. Pascal Kantschik referiert gut gelaunt die neue Lage, und wenn man den Fußnoten des Textes folgt, ist man mit 3 Klicks beim Gesetz zur Änderung des Grundgesetzes Artikel 82 vom 19. Dezember 2022, Artikel 1 Änderung des Grundgesetzes, Artikel 2 in Kraft treten und im nächsten Schritt beim Resultat, dem Artikel 82 Absatz 1 des Grundgesetzes in der neuen Fassung vom 24.12.2022, die aus dem früheren Wort Bundesgesetzblatte mit dem Dativ E den historischen Stempel tilgt, dann in der Sache entscheidend den neuen Satz einfügt: Das Bundesgesetzblatt kann in elektronischer Form geführt werden. Und spätestens hier wird alles vorher zum bedauerlichen Verschwinden der Materialität von Texten Gesagte zum lächerlichen Genörgel von besorgten NostalgikerInnen, wie Frau Professor Kantschik das nennt. Nein, schöner als diese Zugänglichkeit, die Möglichkeit des Zugriffs von überall her auf das bis ins Unendliche verkleinerte Kleingedruckte des staatsorganisierenden Rechts, kann kein echtes Papier, kein an irgendeinem von mir fernen Ort, dem realen Ort der Bibliothek des Deutschen Bundestags etwa, egal wie wunderschön dieser ganz spezielle Raum auch ist, aufbewahrtes Echtpapier sein. Nein, hier regiert die Perfektheit des Abstrakten, der elektronische Raum. Dieser Überlegenheit der elektronischen Publikation von Texten, die vermutlich für die meisten Bereiche gilt, müsste man also genau die Sonderfälle gegenüberstellen, in denen durch die dinghaft fixierte, gedruckt und gebunden gefasste Form der Verbreitung eines Textes, nicht nur eines Inhalts, ein besonderer Eigenwert entsteht, der es sinnvoll macht, auf den Mehraufwand dieser Publikationsart nicht zu verzichten. Zu den bei der Zeitung dargestellten optischen und aurahaften Aspekten kommt im Fall der Zeitschrift, fast mehr noch als beim Buch, die reale Materialität des Zusammenseins der unterschiedlichen Autoren mit ihren Texten in einem Objekt Zeitschrift dazu. Es ist etwas anderes, durch ein Inhaltsverzeichnis zu scrollen, dann unterschiedliche Texte aufzurufen und dort durchzuscrollen, als das Blättern in den Seiten eines solchen Hefts. Die unterschiedlichen Gedanken sind einander näher. Sie hängen vielfältiger und enger zusammen. Sie sind gehirnanalog, aufeinander bezogen, komplex, nicht nur seriell. Und wo viel Energie in die Kombination von Autoren und Texten eingegangen ist, wird diese Energie vom Objekt beim Durchblättern auf überlegene Art an die Leser weitergegeben. Die Fußnote steht in der Zeitschrift für Ideengeschichte nicht am Boden, sondern in der Mitte der Doppelseite neben dem Text. Das schaut schön aus und ist gut lesbar, betont auch die besondere Bedeutung der Fußnote, in der sich die Anregungsimpulse der geisteswissenschaftlichen Zeitschrift zugleich verstecken und versprühen. Für den Beitrag von Michael Seewald, Professor für Dogmatik in Münster, wird eine wichtige Fußnote sogar zum Titel des Textes, AL Nummer 305, FN 351. Untersucht wird das Schreiben Amoris Laetitiae von Papst Franziskus über die Liebe in der Familie, an dem der Autor, selbst katholischer Priester, die Probleme der Weiterentwicklung der kirchlichen Lehre in päpstlichen Verlautbarungen zeigt. Innovationen sind nur verschleiert hinter sicher errichteten Kontinuitätsfassaden möglich, und eine Methode dieser Verschleierung ist der Widerspruch zwischen dem im Haupttext und dem in der Fußnote Gesagten. Franziskus sei zugleich reaktionär und liberal, altbacken, so das Wort des Autors im Haupttext, liberal in den Kleingedruckten, die Spezifika der Lebenswirklichkeit regelnden Fußnoten. Amoris Laetitiae, heißt es in Klammern am Schluss, enthält 391 Anmerkungen. Aber im Schreiben selbst findet sich nichts vom angekündigten Fußnotenexzess. Es ist einfach ein 236-seitiges Buch mit 325 Teilen und 391 völlig normalen, meist andere angesprochene Texte nachweisenden Fußnoten. Wenn man liest, was der Papst schreibt, sieht man schnell, was das Problem ist. Dass die Kirche zu Recht stolz ist auf das jahrtausendealte Wissen, dass sie zu allen großen Menschheitsfragen, so auch zur Familie, tradiert und als Empfehlung, wie der Einzelne mit diesen Fragen umgehen sollte, an ihre Gläubigen weitergibt. Und dass aber gleichzeitig der Verbindlichkeitscharakter dieser Empfehlungen, die früher als Gebote und Verbote akzeptiert wurden, heute verschwunden ist, keineswegs nur zum Nachteil. Auch das erkennt die Kirche der von den Gläubigen gelebten Praxis. Wie kann das, was daran richtig ist, eingebaut werden ins hochkompliziert verfeinerte System des offiziellen Texts, der genau festlegt, was die Kirche als Ganzes für richtig und falsch, für gut und böse halten zu müssen, beansprucht. Man hätte also auch hier den Fall, dass ein hyperkomplexes Ordnungssystem an seiner eigenen Kompliziertheit verrückt zu werden droht, weil diese Kompliziertheit der Vernunft entstammt, systemüberschreitende Neuerungen in der Realität darauf zu prüfen, ob sie so vernünftig sind, dass sie trotz ihrer Systemwidrigkeit ins System aufgenommen werden müssten. In einem Video, das auf der Seite des Wissenschaftskollegs steht, antwortet Michael Seewald unter der Überschrift Dogma, Norm, Praxis, Zufall auf Fragen von Christoph Möllers und gibt dabei ein sehr anziehendes Bild seiner eigenen Denkweise, aber auch der seines Fachs, der Theologie, speziell der Dogmatik. Dogma im Wandel. Sein Buch von 2018 weist den Weg, dass gesteigerte Intellektualität, historisches Wissen und Wissenschaftlichkeit zu einem besseren Umgang mit den hochkontroversen Themen der Kirche führen, als der zu sehr nur auf die Praxis blickende Ansatz, den der jetzige im Unterschied zum vorigen Papst vertritt. Dietrich von Engelhardt, Gesundheit und Krankheit in Leib und Seele, mehrere hundert Seiten zu Medizin in Romantik und Idealismus, so die Werbung hier hinten drauf, Anregung. Und Carlos Spörhase, Linie, Fläche, Raum, die drei Dimensionen des Buches in der Diskussion der Gegenwart und der Moderne, genau mein Thema, Buch von vor 7 Jahren, leider vergriffen, auch antiquarisch nicht zu bekommen. Und André Seelmann, Abenteuer im Kaffeehaus, auch nirgends mehr zu kaufen. Über Jens Bisky kam ich wieder zum Umblätterer Paco Frank Fischer, in Weißenfels 1977 geboren, Professor für Digital Humanities an der Freien Universität, hat bis Ende Januar eine Alltagsserie von Begegnungen mit Zeitungen, die er liest, geschrieben, was vom Tage übrig blieb. Und Pick schreibt über ein Treffen mit Christian Kracht in Florenz zum anbiedernden Spruch, das ist ja das Einzige, was man überhaupt noch lesen kann. Die Zeitschrift für Ideengeschichte ist ja das Einzige, was man überhaupt noch lesen kann. Und ich verliere mich einen halben Tag lang von Weißenfels ausgehend in der Geografie Thüringens, wie sie in Johann Holtrop verfälscht vorkommt und wie sie in echt vorliegt. Kölper an der Unstrut, das gibt es nicht in echt. Es klingt nur so schön heftig. Kölper am Kot Schaubach, so ist es in echt. Und im Pößneck, wo die riesige Druckerei von Bertelsmann steht, an der Karl-Marx-Straße, das haben sie dankenswerterweise nicht geändert, mündet der Kot Schaubach nördlich der Bundesstraße 281 zwischen Jenaer Straße und Orlaweg in die Orla. Entschuldigung, Schönberg, Nessau, Stössen, Zeitz. Das Glück der Namen dieser Gegend, die Zeitschrift für Ideengeschichte, hat mich auf verschlungenen Pfaden der Assoziation hierher geführt. Probleme der Herrschaft von Ordnung. In meinem eigenen Text bin ich von einem ähnlichen Phänomen ausgegangen, und zwar von einer Ampel, die hier in Berlin den Verkehr an der Kreuzung von Friedrichstraße und Torstraße zu regeln versucht. Und zwar so überkompliziert genau, dass man als Fahrradfahrer dazu kommt, die Ampel nach eigener Maßgabe zu benutzen, dann nämlich durchzufahren, wenn die Kreuzung frei ist, nicht wenn man grün hat. Zurzeit ist die Ampel übrigens stillgelegt. Die Gleise der Trambahn werden seit Wochen erneuert. Man muss sein Rad auf dem von den Baustellen zusätzlich eingeengten Gehweg entlangschieben. Das geht, das ist auch vernünftig angesichts der vielen, die sich da nebeneinander durchzwängen müssen. Sehr mit sich selbst beschäftigt am Morgen fast alle, tendenziell eher mürrisch unterwegs zur Arbeit, stur. Der Mitmensch stört, der Stress beim Kampf um Raum erkrimmt die Leute. Das alles kann man gut verstehen, den Grimm, der einem überall entgegenkommt. Von diesen Erlebnissen im Verkehr bin ich unermüdbar fasziniert, weil sie das Inbild der offenen sozialen Situation sind, die unter hohem Druck permanent Konfliktabwehr durch Koordination verlangt. Und ich stelle mir immer eine Soziologie des Verkehrs vor, die das alles entwickelt und theoretisch durchdringt, was da kollidiert. Höflichkeit, Recht, Gewalt, körperliches Geschick, Wahrnehmungsverweigerung, Freude an offensiv zur Schau gestellter Stumpfheit, an Gesten der bösen Absicht und zwischendurch mal ein Blickwechsel des Einverständnisses, die Mentalität des Kollektivs betreffend, dessen Teil man selbst auch ist. Berliner, dass das alles furchtbar ist, aber komplett aushaltbar, unschlimm, von Heiterkeit beschwingt für die nächsten 3 Sekunden, geht man weiter. Die Intensität dieser Erfahrungen muss aber abgewehrt werden und geht dann ein als Zorn in die emotional aufgeladenen Debatten über Verkehr, Stadtraum, Auto, Fahrrad, Diktatur der Unvernunft des Blechs, von Blockade, Sperrung, Klima, Hass, weil jeder Einzelne täglich auf höchstpersönliche Art davon betroffen ist. Frau Jarasch versteht das nicht. Sie bestellt eine neue Staffel von Fahrradpolizisten, damit die Fahrradfahrer noch besser terrorisiert werden können, wo es für jeden, wenn er das Haus verlässt, doch nur darum geht, möglichst widerstandsarm durch die Stadt von hier nach da zu kommen. Die von sich selbst überforderten Regulierungsbemühungen im apostolischen Schreiben oder an dieser Ampel wirken, wenn man sie beobachtet, immer ein bisschen verzweifelt. Denn der normale, ganz einfache Umgang mit solchen Lagen ist das Einspringen der Weisheit des Graubereichs. Der Grundregel, alles Genauere bleibt ungeregelt. Man kennt das besonders gut aus der Medizin, wo es wichtig sein kann, dass dem Handeln Latenzschutz gewährt ist durch Nichtregelung, weil manche Extremzustände des Menschlichen angemessen nicht generalisierbar sind, Entscheidungen im konkreten Einzelfall der Begegnung von Mensch zu Mensch zwischen Patient und Arzt besser getroffen werden können, wenn die Kriterien, die die Entscheidung steuern, implizit bleiben dürften. Auch deshalb ist die Wissenschaft der Medizin eine so wichtige Lehrerin der Skepsis gegen die Allmachtsphantasmen der Vernunft. Trotzdem blickt man auf die verzweifelten Bemühungen der Vernunft nicht mit Hohn, wenn die Ordnung von der Wirklichkeit überfordert ist, sondern eher mit Sympathie und ist damit an einem zentralen Faszinationspunkt des Kleingedruckten überhaupt. Denn da setzt das Kleingedruckte an, wo präzise erhellt und aufgeklärt wird, sprachlich erfasst und konkret in kleinstgedruckten Text überführt, was der Graubereich an Dunkel, an Implizität in sich verbirgt, die Entbergung der detailliert fassbaren Zusammenhänge, der Wahrheit der Sagbarkeit, auch noch des unendlich Komplizierten, das ist das Kleingedruckte, dieser Prozess und dieses Resultat. Hier regiert das Recht. Das ist das Glück der Macht der Vorschriften, die Schönheit von Theorie, die innere Unendlichkeit und Tragik von Philosophie. Heinrich Meyer hat in seinem großen Aufsatz zu Nietzsche und dessen Idee vom Willen zur Macht dafür geworben, doch lieber die von Nietzsche selbst noch veröffentlichten Schriften so genau wie möglich zu lesen, anstatt aus Konvoluten von Papieren, die von ihm nicht veröffentlicht wurden, möglicherweise aus Gründen und mit Absicht, ungewisse Schlussfolgerungen zu ziehen. Und auch hier den Fußnoten und dem Text zu folgen, um in Jenseits von Gut und Böse den Abschnitt 230 im 7. Hauptstück Unsere Tugenden zu lesen. Zurückzugehen damit zu den Lektüren der frühen Erwachsenenzeit, wo die zum Exzess getriebene Hysterie, der Nietzsche sich mit solcher Entschiedenheit für die Textizität seiner Existenz hingegeben hat, so unendlich anziehend auf mich gewirkt hat. Den hochattraktiven Verlockungen der Asozialität zu widerstehen, und zwar im Interesse der Texte, des Denkens, die dabei an Kraft verlieren, auch an Macht, aber an Kontakt zur Schwäche, Falschheit und Verwirrtheit des echt gelebten Lebens gewinnen können, damit an sozialer Energie. Das ist die Option, die dieser Abend zieht. Die in den Texten gespeicherte Hysterie wird hier so vergesellschaftet, dass sie in die Hysterie der menschlichen Begegnung übergehen kann, bis die Texte selber überflüssig werden, die Worte Fleisch geworden sind. Das ist eigentlich der Idealvorgang. Weil es die Zeitschrift gedruckt gibt, braucht man sie nicht zu lesen. Zu diesem seltsamen Paradox komme ich immer wieder, wenn etwas fertig ist. Es geht nicht darum, dass die Leute das lesen, was man schreibt, sondern dass es da ist, gedruckt, veröffentlicht, kaufbar. Dass es die Sache Druckwerk, die Zeitschrift, das Buch als reales Objekt gibt, das jetzt in seiner hochheiligen Dignizität stellvertretend steht für all das, was es an Leben, Ideen und schriftgewordenen Gedanken in sich aufgenommen hat. Ein Abend ohne Ideen, ein Abend der Dinge und Menschen. Dem legendären Redakteur Henning Ritter, der in der FAZ die Seite Geisteswissenschaften erfunden und viele Jahre geleitet hat, habe ich bei einer Buchmessenbegegnung einmal gesagt, wie sehr ich seine Seite, ihn, seine Arbeit bewundere, woraufhin er streng zurückfragte, welchen Artikel auf der Seite haben Sie denn zuletzt gelesen? Und ich erstarrte vor Schreck, so konkret befragt, so zurückgestoßen zu werden und wusste keine Antwort, erfüllt von Scham, plötzlich als Hochstapler vor diesem wunderbaren Geistesmenschen zu stehen. Mir war die gar nicht so falsche Art meiner Benutzung der Zeitung nicht genügend klar, dass ich hätte sagen können, ich sehe die Seite gern, die Seite ist schön, ich lebe mit ihr, sie liegt bei mir rum, ich schaue sie an und sammle sie. Ich lese auch immer wieder in ihr einen Artikel und bin dann begeistert vom Gelesenen, von der Fremdheit der Gegenstände, der Bildung, die an ihnen sichtbar wird, von dieser ganzen Welt des Geistes und der Geisteswissenschaften, zu deren Teil ich durch den Umgang mit dieser Zeitungsseite werde. Ich kannte noch nicht das Geheimnis der geisteswissenschaftlich aktiven Autoren, und das wäre das zweite Gemälde zum Schluss, von dem ich für diese Rede hier träumte, dass alle die Bücher, die zu diesem Heft der Zeitschrift für Ideengeschichte geführt haben, zusammen mit den von ihm angeregten Büchern in einem Regal zusammengeführt und vorgezeigt wurden, auch hier, wie vorhin bei den Menschen der Zuhörer, in einem impressionistisch flirrenden, zugleich realistisch die Einzelheiten erkennbar machenden Stil, der die unabbildbare Romance dieses Lebens mit Büchern andeuten würde, wie es real ist, das Leben in den Texten zu führen, in der Stille des Studiums, der Arbeit am Wissen, in Lektüre und immer wieder Lektüre und Neulektüre, wie die Arbeitstage in Versenkung und Abschweifung vergehen, im stetigen Umgang mit kleinsten, ephemersten und abseitigsten Gegenständen, wie daraus in Summe und mit der Zeit das wird, in einzelnen Köpfen und im Ganzen von deren miteinander, was den unendlichen Kosmos des Geistes ausmacht. Beides zu feiern, das Feiern und zuletzt doch auch das die Feier auslösende, abwesende Lesen. Beide Zustände und Bilder und das Taumeln zwischen ihnen sind wir zum Erscheinen dieses hochverdichteten Anregungskonglomerats dieser Zeitschrift hier versammelt. Und ich, sollte ich vorhin nicht besser gesagt haben, aufgeschreckt oder federnd im Denken, im Schreiben? Danke Ihnen herzlich. Halleluja.
Reinhard Götz beendete seinen Lobgesang auf Gedrucktes mit dem jüdischen und christlichen Terminus für das liturgische Lob Gottes. Der Büchner-Preisträger sprach, ebenso wie der zuvor zu hörende Redakteur Stefan Schlag, Ende Februar im Berliner Wissenschaftskolleg um das neue Heft der Zeitschrift für Ideengeschichte über das Kleingedruckte vorzustellen, erschienen im Verlag C.H. Beck.